Das Thema heute Morgen lautet: Ich glaube allem, was geschrieben steht, warum ich die Bibel als Gottes irrtumsloses Wort erkenne. Zunächst eine Frage zu unserem Thema. Vielleicht erscheint es manchem komisch, wenn ich das frage. Gibt es heute noch in Deutschland Bibelschulen? Es gibt Einzelne, die tatsächlich noch sich auch Bibelschule nennen, aber eine ganze Reihe von früheren Bibelschulen haben sich umbenannt. Forum, biblisches Seminar, internationale Hochschule, Akademie und wie auch immer. Habt ihr auch da eine gewisse Wendung bemerkt? Man hat auch Verträge abgeschlossen mit Regierungen, dass man staatliche Anerkennung bekommt. Man hat die Chicago-Erklärung, die früher noch Maßstab war, wo ja die biblische Irrtumslosigkeit ganz klar definiert ist, über Bord geworfen. Man hat neue Bekenntnisse formuliert, die sowohl Bibeltreue als auch Bibelkritiker akzeptieren können. Ich nenne jetzt gar keine Beispiele, aber prüft selber, wo noch so wie vor 20, 30 Jahren noch klare biblische Lehre verkündigt wurde oder wo man den Giftschrank der Bibelkritik inzwischen geöffnet hat. Ich denke speziell in eine Bibelschule, auch in meiner Nähe in Süddeutschland, da gab es früher noch vor 20, 30 Jahren einen Giftschrank. Da war die bibelkritische Literatur eingeschlossen von Bultmann und von vielen anderen. Inzwischen hat man diesen Schrank geöffnet und hat es sogar zur Pflichtlektüre gemacht für die Seminaristen, jetzt Studenten. Und ja, es ist eine traurige Entwicklung, die auch in diese Endzeit hineingehört. Andere Frage, gibt es noch Missionare heutzutage? Gott sei Dank. Gott sei Dank, einige, ja. Aber es soll abgeschafft werden, dieser Begriff. Man spricht jetzt, will jetzt nur noch sprechen, so von der höchsten Allianzspitze her, von interkulturellen Mitarbeitern. Interkulturelle Mitarbeiter, der Begriff Missionar sei ja missverständlich. Es gibt auch eine Mission zum Mond oder eine Mission Impossible und alles. Und deshalb können wir den Begriff nicht mehr gebrauchen. Und ist auch anstößig, auch für Moslems und so weiter. Also redet man dann lieber von interkulturellen Mitarbeitern. Natürlich, liebe Geschwister, gibt es auch Zeltmacher und so weiter. Habe ich nichts dagegen, dass man hier auch klug und weise ist. Aber es ist doch eine Tendenz zu verspüren. Man will auch von dem alten, guten biblischen Missionsauftrag immer mehr weg zu einer Art soziales Evangelium, Systemtransformation. Bruder Eberzhäuser wird übermorgen auch darüber sprechen, über diese neuen Weltveränderungsprogramme bei den Evangelikalen. Statt Bekehrung und Wiedergeburt verkündet man immer mehr Transformation der Gesellschaft hinein zum Reich Gottes, so wie es auch der Weltkirchenrat in ähnlicher Weise schon seit Jahrzehnten propagiert hat. Und man lädt auch immer mehr Vertreter vom Vatikan und Weltkirchenrat in evangelikale Veranstaltungen und Konferenzen ein. Ist das auch eine endzeitliche Entwicklung? Ich denke durchaus. Und da sehen wir, dass das Gericht ja am Hause Gottes beginnt. Nun kann ich heute keinen Vortrag halten über die historisch-kritische Methode. Wenn ich ein bisschen polemisieren darf, ich nenne sie manchmal hysterisch-kritische Methode. Es wurde vorgeschlagen, etwa von Gerhard Mayer und anderen Auslegern, lieber von einer historisch-biblischen Methode zu reden. Dem könnte ich durchaus zustimmen. Aber dieser Begriff historisch-kritisch weist schon darauf hin, dass hier alles analysiert wird vom Menschenverstand, der ja immer, wie Martin Luther gesagt hat, eine Hure ist. Dass der Menschenverstand sich hier über Gottes Wort stellen will, ist eine Anmaßung. Und diese Versuchung kam schon in der Sündenfallbegebenheit zu, als die Schlange, als Satan in Gestalt der Schlange auf Eva zukam und dann eben auch noch auf Adam. Und sie haben dann diese Versuchung angenommen, ihr werdet sein wie Gott und wollten auch Gottgleiches wissen. Und sollte Gott gesagt haben, wurde schon damals von der Schlange den Menschen einsuggeriert. Also Zweifel an Gottes Wort, Zweifel an Gottes Autorität von Anfang an schon bis heute. Aber besonders in den letzten 200-300 Jahren hat die Bibelkritik überhand genommen. Ich möchte das jetzt nicht weiter ausführen, dazu nur ein längeres Zitat am Anfang von der früheren Bultmann-Schülerin und Theologieprofessorin Dr. Eta Linnemann, die vor etwa einem Jahr heimgegangen ist. Ich durfte sie verschiedentlich treffen und mit ihr auch Kontakt haben. Sie hat sich mit circa 60 Jahren bekehrt, kam wirklich zur geistlichen Wiedergeburt und hat dann alle ihre bibelkritischen Bücher als Professorin in den Müll geworfen. Das hat leider bisher noch nicht Schule gemacht bei anderen Bibelkritikern, aber es wäre zu wünschen. Und sie hat vor 16 Jahren, damals bei dem Thesenanschlag 1996 in Wittenberg, auch eine Ansprache gehalten und hat damals Folgendes gesagt. Ich zitiere aus ihren damaligen Worten. Etta Linnemann: Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Dichte der Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. Aber nun ist das Schreckliche, Entsetzliche geschehen, dass weithin in der Kirche, auch in der Kirche, die sich nach dem Namen Martin Luthers nennt, Gottes Wort nicht mehr gelten darf. Woran liegt das? Woran liegt das? Und sie sagt, da sind vor mehr als 200 Jahren die Weichen falsch gestellt worden. Da hat man das Gebäude der Theologie nicht auf Gottes Wort gebaut, sondern auf eine Philosophie, die gottfeindlich ist. Und die jungen Menschen, die wiedergeboren sind und Gott dienen wollen, zwingt man, diese verkehrte Theologie zu lernen. Machen wir uns doch einmal ganz klar, worin der Unterschied besteht. Die Bibelkritik glaubt an einen anderen Jesus als diejenigen, die Gottes Wort Glauben schenken. Und dann bringt Etta Linnemann einige Beispiele. Sie geht hier, sagen wir mal, vielleicht von Bultmann und der radikalen Kritik aus, aber in dieser sogenannten gemäßigten Kritik, die auch in die evangelikalen Kreise eingedrungen ist, kommt dieser Virus auch immer mehr schleichend hinein. Also diese radikale Kritik, die ist dann so weit gegangen, Jesus völlig umzudeuten. Und sie bringt hier einige Beispiele. Jesus ist nach Gottes Wort Gottes Sohn. Für die Bibelkritik ist Gottes Sohn nur ein leerer Name. Jesus ist nach Gottes Wort geboren von der Jungfrau Maria. Für die Bibelkritik ist das nur eine Legende. Jesus ist nach Gottes Wort derjenige, der Wunder getan hat. Für die Bibelkritik hat Jesus vielleicht ein paar psychosomatische Heilungen vollbracht, aber keinen Toten auferweckt und keine Kranken geheilt. Jesus hat nach Gottes Wort alles das gesagt, was wir in den Evangelien finden. Für die Bibelkritik hat er davon höchstens 15% gesprochen. Jesus ist nach Gottes Wort für uns ans Kreuz gegangen. Er hat für unsere Sünden da gehangen und das ist die einzige Grundlage, auf der Gott uns gnädig sein kann, auf der er uns unsere Sünden vergeben kann. Aber für die Bibelkritik ist der Tod Jesu nur das Scheitern eines Sozialreformers. Nach Gottes Wort ist unser Herr Jesus auferstanden und wäre Jesus nicht auferstanden, dann würden auch wir nicht auferstehen, dann gäbe es keine Erlösung, dann gäbe es kein ewiges Leben. In der Bibelkritik ist Jesus auferstanden in das Wort des Kerygma hinein. Das heißt, solange sich noch jemand findet, der Jesus predigt, ist er lebendig. Nicht anders als Plato, wenn seine Bücher noch gelesen werden. Für diejenigen, die an Gottes Wort glauben, ist Jesus aufgefahren gen Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters und von dannen wird er kommen zu richten die Lebendigen und die Toten. Für die Bibelkritik gibt es keine leibliche Himmelfahrt und Wiederkunft Jesu Christi. Bräuchten wir auch keine Endzeitkonferenz machen, ne, für die Bibelkritik. Und Etta Linnemann zieht die Konsequenz. Jesus geht jeden von uns etwas an. Unser ewiges Schicksal wird sich daran entscheiden, wie wir zu Jesus stehen. Nehmen wir die kostbare Gabe der Erlösung an, dann sind wir auch ewig gerettet. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wenn wir aber das nicht annehmen, was unser Herr Jesus am Kreuz für uns getan hat, dann sind wir ewig verloren. Soweit dieses Zitat der Schwester, die schon beim Herrn ist, Etta Linnemann. Ich möchte eins noch sagen, bevor ich zum Thema dann komme, ich glaube allem, was geschrieben steht, möchte ich eins sagen, es sind zurzeit Männer unterwegs, auch Frauen, auch in evangelikalen Gemeinden, nennen sie mal Veränderungsagenten, die sehr fromm reden können und die Leute in die Bibelkritik ziehen. Seid da sehr wachsam. Ich nenne jetzt öffentlich keine Namen, aber ihr dürft mich gerne nachher persönlich ansprechen, wenn euch das näher interessiert. Und die sagen dann, Jesus treu sind wir, aber wir brauchen doch nicht bibeltreu sein. Die Bibel ist nur ein papierender Papst. Und Adam und Eva, die waren ja nicht historisch, das ist eine etiologische Volkssage und so weiter. Und wenn man dann zurückfragt, ja, war dann Abraham historisch? Und man kann immer weiterfahren, war Mose historisch, war David historisch, war Jesus historisch? Ich habe selber erlebt bei einem solchen Vertreter. Dann weichen sie total aus, sie geben keine wirkliche Antwort darauf. Und man sieht, wenn man dem Teufel den kleinen Finger gibt und sagt Adam und Eva, ja, vielleicht war das eine frühere Legende, dann nimmt er die ganze Hand und am Schluss bleibt auch von unserem Herrn Jesus Christus nichts übrig, was Historizität angeht. Und deshalb habe ich auch die Überschrift gewählt, ich glaube allem, was geschrieben steht. Keine Abstriche am Wort Gottes. Nicht sagen, ja, die Schöpfungsgeschichte, das ist nicht so wichtig. Hauptsache die Erlösung und Auferstehung. Ja, und dann kommt der nächste Bibelkritiker und sagt, naja, aber das ist ja genauso historisch angezweifelt und so. Ja, also ihr seht, wir können hier keinen Millimeter dem Teufel und der Versuchung nachgeben. Sollte Gott gesagt haben, ja, Gott hat alles uns vertrauenswürdig überliefert. Ich werde euch auch heute in aller Kürze einen Beweis liefern, dass die Bibel Gottes Wort ist. Nicht nur die Theorie, sondern auch den Beweis. Also ich hoffe, ihr bleibt bis zum Schluss wachsam. Ja, nun also das Zitat des Themas, ich glaube allem, was geschrieben steht. Weiß jemand, wo sich das findet in der Heiligen Schrift? Sehr gut, vielen Dank, Bruder Keim. Apostelgeschichte 24, Vers 14. Der Apostel Paulus steht vor dem Statthalter Felix und bekennt, das bekenne ich dir aber, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, dem Gott meiner Väter so diene, dass ich allem glaube, was geschrieben steht, im Gesetz und in den Propheten. Also auch in der Schöpfungsgeschichte, um das Beispiel jetzt nochmal zu erwähnen. Ja, also Apostel Paulus ist uns hier ein Vorbild, auch für unseren persönlichen Glauben. Wir sind nicht mehr als Paulus, sondern weniger und wollen uns an sein Vorbild halten. John MacArthur hat ja einige gute Kommentare geschrieben. Ich teile nicht alle seine Position, gerade auch in dieser kalvinistischen Sicht, aber er hat doch vieles in bibeltreuer Hinsicht ausgeführt, auch historische Glaubwürdigkeit der Bibel untermauert. Und in einer Auslegung zu 1. Timotheusbrief in seinem Kommentar, da möchte ich auch noch ein Zitat wiedergeben, was wichtig ist auch für unser Leben als Gemeinden. Wir können nämlich nicht sagen, wir sind Jesus treu, aber nicht bibeltreu. Man kann das niemals gegeneinander ausspielen. Und da hat MacArthur in seinem Kommentar zu 1. Timotheus auf Seite 284 Folgendes geschrieben. Er sagt, der wichtigste Maßstab, an dem eine Gemeinde gemessen werden sollte, ist nicht ihre Größe, ihre Mitgliederzahl oder Verhalten oder wie interessant die Predigten sind, auch nicht wie gut der Gesang und wie sauber das Versammlungsgebäude ist oder ihr Ansehen in der Nachbarschaft. Ich sage natürlich, ist natürlich auch alles mehr oder weniger wichtig, aber das Wichtigste ist was anderes. Und da sagt er Folgendes. Der wichtigste Prüfstein jeder Gemeinde ist ihr Umgang mit dem Worte Gottes. Ihr Umgang mit dem Worte Gottes. Ob sie die göttliche Wahrheit lehrt und danach lebt, natürlich das auch, ist der Dreh- und Angelpunkt, da eine Gemeinde vor Gott verantwortlich ist, die Wahrheiten der Schrift zu bewahren und zu verkündigen. Also ist das schlimmste Verbrechen, das man gegen Gott begehen kann, seine Offenbarungen zu verdrehen und der Welt ein falsches und götzenhaftes Abbild von ihm zu verkaufen. Schlimmste Verbrechen, sagt dieser Bibellehrer MacArthur. Er zitiert auch hier Psalm 138, Vers 2, wo der Beter sagt, ich falle nieder vor deinem heiligen Tempel und deinen Namen preise ich wegen deiner Gnade und Treue, denn du hast dein Wort groß gemacht über deinen ganzen Namen. Und wir könnten jetzt viele weitere Bibelstellen nennen, die von der Größe des Herrn und seiner Offenbarung in seinem Wort singen und handeln. Die ganze heilige Schrift, liebe Geschwister, ist voll mit Warnungen davor, dass wir Gottes Wort verändern. Ganz am Schluss der Bibel, das letzte Buch, damit ist auch die Heilige Schrift abgeschlossen, die Offenbarung unseres Herrn Jesus an den Apostel Johannes, da ist ja die deutliche Warnung gegeben. Und das gilt auch für die Bibelkritik, was hier steht, für die historische oder soll ich sagen hysterisch-kritische Methode. Da steht in Offenbarung 22, Vers 18 und 19, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand von den Worten des Buchs dieser Weissagung wegnimmt, also ich sage auch bibelkritisch relativiert und sozusagen entmythologisiert oder was auch immer, etwas hinwegnimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben ist. Eine deutliche Warnung. Nun möchte ich meine eigene Position, warum ich auch selber so mit Apostel Paulus sprechen kann, ich glaube, allem, was geschrieben steht, mit einigen grundlegenden Thesen zusammenfassen. Ich kann es jetzt nicht alles ausführen. Zunächst, die Bibel ist vom Buch Genesis, also 1. Mose bis zur Johannes-Offenbarung, von Gott inspiriert. Ich werde es gleich noch belegen. Gott hat über die Jahrtausende darüber gewacht, dass sich in den Grundschriften der Bibel kein inhaltlicher Fehler eingeschlichen hat. Nun haben wir heute natürlich viele Abschriften der Grundschriften und über die Jahrtausende haben Menschen leider auch manches falsch abgeschrieben und trotzdem dürfen wir dankbar sein, dass keine wesentlichen Dinge verändert wurden. Natürlich gibt es die textkritischen Varianten, das ist ganz klar, aber trotzdem hat Gott auch darüber gewacht, sodass wir heute doch das unverfälschte Wort Gottes haben dürfen, über Jahrtausende. Es ist einzigartig in der Literaturgeschichte auch, dass ein Dokument so treu bewahrt wurde über die Jahrtausende. Wenige Varianten, die es gibt, betreffen Dinge, die nicht zentrale Heilsfragen angehen. Die Bibel ist eine wunderbare Einheit, etwa im Fortschreiten von Verheißung zur Erfüllung, vom Alten zum Neuen Bund. Und das werde ich auch gleich noch ausführen. Es gibt ja in der Bibel über 6000 Verse mit Prophezeiungen, von denen sich über die Hälfte erfüllt hat. Und das ist einerseits ein Beweis, dass Gott existiert, der das seinen Boten geschenkt hat. Und zweitens, dass die Bibel als einzige, sage ich mal, religiöse Urkunde der Menschheitsgeschichte wirklich das Wort des lebendigen Gottes ist, weil das gibt es in keiner Religion außerhalb des Judentums und Christentums, dass es über 3000 Verse mit erfüllten Prophezeiungen gibt, die alle genauso eingetroffen sind. Es gibt vielleicht mal Zufallstreffer, auch bei irgendwelchen Wahrsagern, aber das lässt sich nicht mit der Fülle der erfüllten Prophetie in der Bibel vergleichen. Satan hat ja nur eine begrenzte Macht und Erkenntnis, aber Gott hat alles fehlerlos eingegeben, was sich erfüllt. Weil sich die Aussagen in über 3000 Versen schon erfüllt haben, dürfen wir davon ausgehen, dass sich auch die anderen Aussagen noch erfüllen werden, gerade auch die Endzeitaussagen, was für uns jeden Tag in der Zeitung nachzulesen ist. Wer das wachsam verfolgt, Israel, Globalisierung, neuer Turmbau zu Babel, wir haben schon darüber gehört, es erfüllt sich alles vor unseren Augen. Wer kann da noch zweifeln, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass Gott existiert? Was nun die historische Erforschung der Heiligen Schrift angeht, ich habe ja von historisch-biblischer Methode geredet, so ist es natürlich durchaus legitim und auch notwendig, historische Zusammenhänge zu beachten, die Entstehungszeit, die Umwelt des Alten und Neuen Testaments, das ist ganz klar, das kann man auf guten Bibelschulen nach wie vor lernen, aber ohne diesen kritischen Geist, ohne diesen methodischen Atheismus, ohne diesen von Descartes kommenden vorgeschalteten Zweifel und die Zerpflückung des kostbaren Gotteswortes. Ich möchte mal so sagen, wissenschaftliche Forschung, die rein innerweltlich, immanent, ohne Glauben an einen lebendigen und wunderwirkenden Gott arbeitet, kann weder Gott noch die Bibel wirklich verstehen. Eine solche Pseudoforschung gelangt daher zu kritischen und widersprüchlichen Ergebnissen aufgrund ihres methodischen Atheismus. Also man glaubt nicht an einen Gott, der wirklich Prophetie eingibt, der wirklich Wunder wirkt. Und deshalb kommt man immer zu kritischen Ergebnissen. Wenn man aber mit dem Glauben herangeht, mit einer Hermeneutik des Vertrauens, so möchte ich es mal nennen, dann wird man auch, wenn man unter Gebet das Wort Gottes liest, sehen, dass es eine wunderbare Einheit ist und dass sich alles erfüllt. Die historisch-kritische Forschung, die ja weithin auch heute immer noch den atheistischen Prämissen von Ernst Troeltsch folgt, kann das nur erwähnen, Kritik, Analogie und Korrelation. Also es gibt praktisch keine Wunder, die den Geschichtsrahmen durchbrechen. Es muss alles kritisch erforscht werden, so wesentliche Aussagen. Er war zunächst Theologe und wurde dann Philosoph, Ernst Troeltsch, dieses kritischen Geistes. Wer diese atheistischen Prämissen übernimmt, hat sich in eine Sackgasse verrannt, in der diesem Menschen das wahre Wesen Gottes und der Bibel verschlossen bleiben. Er kann nicht das wahre Wesen Gottes, des Herrn und der Heiligen Schrift erkennen. Ja, soweit nur ein Hinweis zur historisch-kritischen Forschung, wie sie heute auch verharmlosend genannt wird. Und ich möchte jetzt einfach ausführen anhand meines eigenen Bekenntnisses, das auch identisch ist mit dem Bekenntnis unserer Bibelgemeinde in Pforzheim. Den Namen übrigens, den haben wir von euch übernommen, Bibelgemeinde, Hohe Grete, freut mich sehr. Wer ist denn hier alles aus einer Bibelgemeinde? Ich habe gehört, es gibt doch schon einige. Ja, sind einige da. Schön, der Name macht es nicht, aber es ist natürlich schön, wenn wir auch gemeinsamen Namen haben. Aber wichtiger ist, dass wir das gemeinsame Bekenntnis haben, nämlich den Glauben an allem, was geschrieben steht in der Heiligen Schrift, egal wie jetzt die Gemeinde heißt. Aber gerade da betonen wir, dass wir wirklich die Bibel ganz ernst nehmen. Und ich habe mal 5 oder 7 Exemplare mitgebracht. Wer kein Internet hat und die ausgedruckt haben möchte, sie steht auch im Internet auf unserer Homepage, dieses Glaubensbekenntnis, dem kann ich es nachher auch gerne mal geben zum Lesen, vielleicht auch nochmal zum Übernehmen von manchen Aussagen. Und wir haben ganz am Anfang geschrieben, was wir glauben und bekennen, bevor dann über Gott, Jesus, Heiliger Geist, Unterscheidung der Geister, über den Menschen, die Schöpfung und so weiter alles ausgeführt wird, haben wir einen Abschnitt Gottes Wort. Und daran möchte ich anknüpfen. Das ist also auch mein persönliches Bekenntnis und unser Bekenntnis in der Gemeinde. Und das haben wir so formuliert. Gottes Wort. Wir glauben an die göttliche Inspiration und Autorität, Unfehlbarkeit und Irrtumslosigkeit der gesamten Heiligen Schrift. Klammer auf, alle Bücher des Alten und Neuen Testaments ohne Apokryphen, Klammer zu. In allen Fragen des Glaubens und Lebens sowie in allen Bereichen, die Geschichte, Natur und Geografie betreffen. Die Heilige Schrift im Urtext ist in allen Teilen wörtlich von Gott inspiriert und absolut wahr. Biblische Belege sind hier etwa Johannes 17, Vers 7, dein Wort ist die Wahrheit, 2. Timotheus 3, 16, 2. Petrus 1, 20, folgender. Ich werde es gleich noch zitieren. Weiter haben wir so formuliert, wir glauben und erkennen, dass Gott sein Wort über die Jahrhunderte treu und zuverlässig bewahrt hat und lehnen jede Form von Bibelkritik, auch sogenannte gemäßigte Bibelkritik, ab. Die Bibel ist mit dem Buch der Offenbarung abgeschlossen. Kein Mensch darf etwas zu ihr hinzufügen oder etwas von ihr wegnehmen. Offenbarung 22, 18 und 19, ich habe es gerade schon zitiert. Freie Übertragungen und eigenmächtige Verfälschungen der Bibel sind keine Bibeln, sondern menschliche Fantasie und im schlimmsten Fall Lästerungen Gottes, von denen wir uns als bibeltreue Christen fernhalten. Ich werde nun einige dieser Zusammenfassung, einige Teile noch etwas näher erklären. Wir haben darüber geschrieben, Gottes Wort. Das zeigt schon, dass wir es nicht als bloßes Menschenwort sehen, die Heilige Schrift, sondern dass Gott hier gewirkt hat durch seinen Heiligen Geist. 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Hier steht wörtlich Theopneustos, also Gott gehaucht, von Gottes Geist gehaucht. Und sie ist nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung und Erziehung in der Gerechtigkeit. Das heißt, sie wurde geschrieben von Menschen. Sie ist also nicht jetzt, wie der Koran sich versteht, einfach so vom Himmel gefallen und der Verstand ausgeschaltet gewesen. Mohammed war ja ein Medium, ja, im spiritismistischen Sinne, der das in einem Trancezustand empfangen hat. Die biblischen Autoren, ihr Verstand war eingeschaltet, ihre Personalität war eingeschaltet, nicht ausgeschaltet. Und Gott hat aber darüber gewacht, dass das, was sie aufgeschrieben haben, ohne Fehler war. Das ist der Unterschied zu Koran und irgendwelchen spiritistischen Neuoffenbarungen, die es auch heute in großer Zahl leider gibt. Also sie ist Gott gehaucht und der Herr hat darüber gewacht, dass sie unverfälscht ist. 2. Petrus 1, Vers 20 und 21. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift eine Sache eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Hier ist etwas gesagt über den Inspirationsvorgang. Gott hat ihre Personalität gebraucht, hat seinen Geist in sie hineingesenkt und hat uns seinen Willen, sein Wort und auch die Zukunft offenbart. In Johannes 17, Vers 17 spricht unser Herr Jesus zu seinem Vater, heilige sie, nämlich die Jünger, in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit in Person, wir sind also Jesus treu und die Bibel ist die Wahrheit als die schriftgewordene Wahrheit. Wir sind also auch bibeltreu. Man kann das nicht gegeneinander ausspielen. Man würde das Wort von Gott trennen und das geht nicht. Wir haben Gott, erkennen Gott nur durch sein Wort. Das ist wunderbar, dass wir sein Wort haben dürfen. Wir erkennen ihn natürlich auch in der Schöpfung, aber auch durch das Gewissen. Aber unmissverständlich und eindeutig in der heilsgeschichtlichen Offenbarung seines Wortes in der Heiligen Schrift. Nun haben wir geschrieben, ihr habt es noch in Erinnerung, wir glauben an die göttliche Inspiration und Autorität. Inspiration, sie hat Autorität über unser Leben, die Bibel ist die oberste Autorität. Es steht keine Autorität höher, keine Kirchenleitung, schon gar kein Papst oder irgendwelche Sektenführer, sondern alles ist an dieser Autorität der Heiligen Schrift zu messen. Und weiter haben wir gesagt, wir glauben an die Unfehlbarkeit und Irrtumslosigkeit der gesamten Heiligen Schrift ohne Apokryphen. Warum diese Doppelung Unfehlbarkeit und Irrtumslosigkeit? Damit sind wir jetzt bei der innerevangelikalen Diskussion und Vernebelungstaktik angelangt. Darf ich so sagen, Vernebelungstaktik. Schaut einmal im Bekenntnis der Evangelischen Allianz, da wird auch gesprochen von der Unfehlbarkeit oder dass in den Fragen des Glaubens und Lebens die Bibel oberste Autorität ist. Aber es wird nirgends gesprochen in diesem Zusammenhang, dass auch alle Aussagen auf naturwissenschaftlichem Gebiet wahr sind, auf historischem Gebiet, auf geografischem Gebiet, auf geologischem Gebiet und so weiter und so fort. Darüber wird nicht gesprochen. Und spitzfindige Theologen haben deshalb schon im englischen Bereich die Begriffe auseinandergerissen, die an sich identisch sind, von unserem normalen Sprachgebrauch her. Wenn wir sagen unfehlbar und irrtumslos, ist für den normalen Bürger an sich das Gleiche. Aber Theologen sind ja immer so ein bisschen spitzfindiger, vor allem wenn sie die Gemeinde hinters Licht führen wollen. Und dann sprechen sie davon, ja, wir glauben natürlich auch an die Unfehlbarkeit. Manchmal gehen sie heute schon so weit und reden auch von Irrtumslosigkeit, meinen aber auch damit auch schon etwas anderes als bibeltreue Christen, wirklich bibeltreue das verstehen. Also es ist schwer, diesen Nebel noch zu durchschauen, aber wir können es einfach daran prüfen. Man hat es bisher so unterschieden in dieser Spitzfindigkeit der Theologen, dass die Unfehlbarkeitsdefinition sich nur auf Fragen des Glaubens und Lebens bezieht, während die Irrtumslosigkeit darüber hinausgeht und sich auch eben auf den Bereich der Schöpfung, Naturwissenschaft, Geologie, Geographie, Historizität und all dieses auch zusätzlich bezieht. Einfacher gesagt, viele Evangelikale heute sagen, ich glaube ja auch, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er am Kreuz gestorben und auferstanden ist, auch dass er wiederkommt und so weiter. Also dieses apostolische Glaubensbekenntnis praktisch, das wird auch weithin noch vertreten, Gott sei Dank. Ja. Aber ob jetzt wirklich die 5 Bücher Mose von Mose sind, ist ja nicht so wichtig. Oder ob die Petrusbriefe Petrus geschrieben hat oder ein Autor des 2. Jahrhunderts, ist ja alles nicht so wichtig. Oder Timotheusbriefe, ob die von Paulus, ja versteht ihr, da werden überall Abstriche gemacht. Oder die Sintflut, naja, eine Legende und das wird alles dann so behauptet, alles nicht so wichtig. Und ich sage ja, habe vorhin schon gesagt, wenn man dem Teufel den kleinen Finger gibt, nimmt er die ganze Hand. Wo kann ich da noch sagen, was ist jetzt historisch und was ist nicht historisch? Nicht? Und mit welcher Frechheit kann man überhaupt behaupten, ein Brief wie der 2. Timotheusbrief, der Abschiedsbrief des Apostels Paulus aus dem Gefängnis in Rom, sein Vermächtnis an den Timotheus, wo so viel Persönliches drinsteht, der sei von einem Fälscher aus dem 2. Jahrhundert geschrieben, behaupten Bibelkritiker alles, ja, wissen vielleicht viele gar nicht. Haben wir alles in der Uni so gehört und heute hört man es auf manchen Seminaren, die früher Bibelschulen waren. Das sind alles traurige Dinge, liebe Geschwister, und eine endzeitliche Entwicklung. Können wir wirklich noch weinen und trauern darüber, über diesen Glaubensabfall, und wundern wir uns nicht mehr über das Wort, wo unser Herr sagte, werde ich Glauben finden auf Erden, wenn ich komme. Wir können nur beten für die Blindenleiter, die es heute leider immer mehr gibt. Vor einiger Zeit hat mich der Rundfunk ja interviewt, haben vielleicht manche mitgekriegt, die haben händeringend nach einem sogenannten Fundamentalisten gesucht, weil sie kaum noch welche finden, ja, im akademischen Bereich. Und das ist eben das Traurige heutzutage. Und ja, ich habe auch gefragt, wie sind Sie gerade auf mich gekommen? Ja, wir finden sonst fast niemand. Es zeigt, wie weit die Evangelikalen weithin auch schon abgerückt sind vom unverfälschten Wort Gottes. Gott sei Dank bin ich ganz allein, ja, es gibt noch einige andere, aber ja, das ist eben die kleine Schar. Und wir wollen natürlich auch den Brüdern, die hier noch an Jesus glauben, aber der Bibel nicht mehr alles glauben. Gott sei Dank müssen wir nicht darüber urteilen. Wir sind froh, dass Gott hier das letzte Urteil über uns alle zusteht. Und ich möchte mich auch persönlich nicht über andere stellen, versteht mich bitte nicht falsch, aber es macht mich traurig. Natürlich der Begriff Fundamentalismus, ja, das ist, war früher ein guter Begriff, rein historisch gesehen. Das war damals Anfang des 20. Jahrhunderts, als Bibeltreue in den USA die Heilswahrheiten der Heiligen Schrift festgehalten haben. Jungfrauengeburt Jesu, Sühne, Tod, Auferstehung, leibliche Himmelfahrt und Wiederkunft, Irrtumslosigkeit des Wortes Gottes. Und dann kamen aber die Begriffsvermischungen mit Islam und radikalen Strömungen, und seither ist das ein Kampfbegriff geworden, wo man dann versucht, die, die noch an die Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift glauben und daran festhalten, in einen Topf mit gewaltbereiten Attentätern zu werfen. Das ist natürlich eine gefährliche Sache. Und ich sage auch immer, und das habe ich auch in unserer neuen Ausgabe so geschrieben, als Reaktion auf diese Rundfunksendung, habe ich so geschrieben: Fundamentalist, das bin ich allein im Sinne dessen, dass die Bibel mein einziges Fundament ist, mit Jesu Lehre der Feindesliebe, aber auf keinen Fall im Sinne eines aggressiven, gewalttätigen Fundamentalismus, wie er heute meist verstanden wird. Also müssen wir ganz klar entgegenstellen, diesen Entwicklungen. Das Heft ist noch nicht gedruckt, das ist ein Vorentwurf. Also wenn jemand sehen will, darf gerne mal reingucken. Da wird auch dieser Vortrag von heute enthalten sein. Wir können das dann auch nochmal in Ruhe nachlesen, wer jetzt nicht alles mitschreiben kann. Ja, also deshalb haben wir formuliert, wir glauben, dass die Bibel unfehlbar und irrtumslos ist, um jedem Abstrich hier entgegenzuwirken. Versteht ihr? Unfehlbar in Glauben zu Lebensfragen, irrtumslos auch in historischen, geografischen, naturwissenschaftlichen Fragen. Ich muss hier erwähnen, zum Beispiel die sogenannte Hermeneutik der Demut. Hat davon schon mal jemand gehört? Ja, eines Dr. Heinz-Peter Hempelmann, ehemals in Liebenzell. Er hat ja damals behauptet, nichts Gewisses weiß man nicht. Man kann nicht sagen, die Bibel sei irrtumslos, da würde der Mensch sich über die Schrift stellen und das sei ja so hochmütig, wenn man das behauptet. Und ich sage dagegen nur, die Bibel spricht ja selber davon, dass sie irrtumslos ist, dass Gott das alles inspiriert hat. Und das ist, denke ich, eine Anmaßung, sich hier gegen die klaren Aussagen zu stellen und mit einer scheinbaren Demut in Wirklichkeit die Bibelkritik einzuführen. Es ist ja nur eine scheinbare Demut. In Wirklichkeit spricht man der Bibel die Irrtumslosigkeit ab mit dieser philosophischen Verdrehung der Tatsachen. Das wird aber mit so schwierigen Begriffen begründet, dass der Normalsterbliche das gar nicht versteht. Ich könnte jetzt auch einen hochakademischen Vortrag hier halten, aber das möchte ich euch ersparen, liebe Geschwister. Da wird dann nur noch so mit Fremdwörtern um sich geworfen, um die Gemeinde etwas einzuhüllen. Nein, wir glauben an die Unfehlbarkeit und Irrtumslosigkeit auf allen Gebieten. Wie sollte Gott sich denn irren, was die Schöpfung angeht, wo er sie doch selber geschaffen hat? Wie sollte Gott sich irren, was die Geschichte angeht, wenn er sie doch selber lenkt? Warum sollte Gott es schwerfallen, seinen Boten Zukunftsprophetie zu schenken, da er doch allwissend ist? Ihr seht, letztendlich ist es eine Gottesfrage, die hinter der Bibelfrage steht, auch eine Glaubensfrage. Welches Gottesverständnis habe ich? Sehe ich Gott als den wirklich allmächtigen, existierenden Gott oder nur als eine Art philosophisches System, das machtlos in die Enge meiner philosophischen Gedanken eingesperrt wird? Das ist ein riesiger Unterschied. Und wie schon Eta Lenemann gesagt hat, ich habe es am Anfang zitiert, die Bibelkritik hat Gott zu einem machtlosen Prinzip gemacht innerhalb der Geschichte, aber nicht überhalb oder oberhalb der Geschichte. Ich muss es so scharf formulieren: Diejenigen, die sagen, die Bibel sei nicht irrtumslos in allen Bereichen, sie machen Gott zum Lügner. Sie glauben gar nicht an den biblischen Gott, sondern an irgendeine machtlose Gestalt, über die sie mit ihrem theologischen Sonderwissen verfügen möchten. Ich hoffe, ich habe mich hier nicht zu hart ausgedrückt. Ich bin auch ein Theologe, aber ich kann es nur dem Herrn verdanken und zu seiner Ehre sagen, er hat mir den Glauben erhalten durch alle Studien hindurch. Es war viel Arbeit. Ich habe auch noch amerikanische Theologie parallel für mich studiert in Tübingen durch Bücher, die damals noch nicht übersetzt waren aus dem Englischen. Also ich musste praktisch doppelt studieren, um für mich auch die Kritik zu widerlegen. Inzwischen gibt es auch einige bibeltreue Literatur auf Deutsch. Aber das ist auch ein Kampf, aber vor allem eine Gebetserhörung, wenn man da heil durch ein solches Studium hindurchkommt. Ich würde es heutzutage keinem mehr empfehlen. Wir dürfen auch für Blinde, Blindenleiter beten, gerade auch solche, die oft sehr fromm reden können, aber doch diesen kritischen Virus schon in sich tragen. Das ist die Tragik. Man will dann akademisch anerkannt sein und schließt dann immer mehr Kompromisse. Menschlich vielleicht verständlich, aber geistlich gesehen eine Katastrophe. Ich sage es nur deshalb, weil ich viele solche Fälle aus nächster Nähe miterleben musste. Fälle im doppelten Sinn. Dagegen sollten wir immer wieder Buße tun, wenn selber uns der Teufel auf diese Weise anficht. Wir sollten umkehren und lernen, das Wort Gottes kindlich vertrauensvoll anzunehmen, so wie es geschrieben steht. Es ist aber kein blinder Glaube und das möchte ich euch jetzt gleich ausführen. Wir haben übrigens die Apokryphen hier ausgeschlossen, möchte ich nur erwähnen, sie sind nicht Gottes Wort, das muss ich in diesem Kreis nicht weiter ausführen. Aber jetzt möchte ich euch den Beweis liefern, einmal positiv, dass Gott existiert und dass die Bibel Gottes Wort ist. Kann man das beweisen? Natürlich werden wir durch den Glauben selig, aber es ist kein blinder Glaube. Es ist ein Glaube, der auf Tatsachen auch beruht. Aber Glaube ist ja immer auch ein Tatsachenglaube, aber auch vor allem eine Herzensbeziehung zum Herrn. Das wollen wir nicht gegeneinander stellen. Aber das eine schließt das andere nicht aus. Glaube ist Vertrauen an Jesus als den persönlichen Heiland, der mich am Kreuz von Golgatha erlöst hat durch sein Blut. Nur dadurch werden wir gerettet. Zugleich ist es aber auch das feste Vertrauen, dass Gott sein Wort fehlerlos geoffenbart hat. Und nun können wir tatsächlich mathematisch, statistisch nachweisen, dass die Bibel als einziges religiöses Dokument der Weltgeschichte von einem wirklich existierenden Gott und Schöpfer, unserem Herrn, inspiriert ist. Ihr kennt sicherlich die Schriften von Professor Werner Gitt. Und er hat ja Folgendes berechnet, viele werden es schon kennen, nämlich die 66 Bücher der Bibel bestehen aus 1189 Kapiteln oder 31.176 Versen. Von diesen 31.176 Versen enthalten 6.408 Verse prophetische Aussagen über zukünftige Ereignisse. Inzwischen sind ja viele eingetroffen. Und jetzt kommt das Spannende und Überwältigende. Von diesen Zukunftsvoraussagen haben sich inzwischen bereits die Voraussagen erfüllt in 3268 Versen. Erfüllt. Ungefähr die Hälfte. Und weil sich die eine Hälfte erfüllt hat, erfüllt sich die andere Hälfte zurzeit oder wird sich in der Zukunft, wohl auch in der nächsten Zukunft noch erfüllen. Nun, wenn ich jetzt Beispiel nennen müsste, es ist gerade ein interessantes Buch erschienen von Roger Libby. Ich weiß nicht, ob schon jemand gelesen hat. Hat es jemand schon gelesen? Leben wir in der Endzeit? Mehr als 175 erfüllte Prophezeiungen. Er hat detailliert an Beispielen nachgewiesen, Verheißung und Erfüllung in der Heilsgeschichte. Auch in anderen Büchern, Werner Gitt in seinen Schriften hat das auch gemacht. Und auch in unserem nächsten Heft haben wir das Thema die biblische Prophetie und ihre Erfüllung bis heute. Da haben wir auch einige Dutzend Beispiele für erfüllte Prophezeiungen. Ich kann jetzt nur ein paar ganz kurz erwähnen. Gehen wir einmal zurück zu unserem Herrn Jesus Christus. Im Leben Jesu sind über 300 bis in die Einzelheiten gehende und zum großen Teil unbeeinflussbare Prophezeiungen eingetroffen, die also im Alten Testament, und das ist ja abgeschlossen über 400 Jahre vor Christi Geburt, vorausgesagt waren, hat sich alles ganz exakt erfüllt in Jesus, und was der Nachweis ist, dass er der Messias ist, den Israel erwartet hat und der dann tatsächlich, als die Zeit erfüllt ward, gekommen ist. Zum Beispiel, dass er in Bethlehem geboren würde, in Micha 5, dass er auf einem Esel einziehen würde in Jerusalem, dass man ihn für 30 Silberlinge verraten würde. Unbeeinflussbar ist das, diese Erfüllung. Und dass ihn seine Peiniger Geiseln schlagen und anspucken würden, dass er getötet wird, dass seine Hände und Füße durchbohrt werden. Als das prophezeit wurde dem König David, etwa 1000 vor Christus, war die Todesstrafe der Kreuzigung noch nicht bekannt. Und trotzdem, die Hände und Füße werden durchbohrt. Ja. Oder auch im Grab eines reichen Mannes bestattet würde und so weiter. All diese Dinge. Auch die Auferstehung ist schon im Psalm 16 und anderen Stellen vorausgesagt. Und so weiter. Man kann auch, ich habe eine ganze Liste hier, ich will jetzt aber aus Zeitgründen, kann ich nicht alles ausführen, was sich auch mit Israel alles erfüllt hat. Zum Beispiel, dass die Juden wieder in ihr Land kommen, Jesaja 11. Und das heißt immer wieder am Ende der Tage, auch beim Propheten Hesekiel, Kapitel 36 folgend, am Ende der Tage wird das geschehen. Der Aufmarsch gegen Israel, Sahaja 12, Sahaja 14, dass sich jetzt der Ring schließt, nicht? Mit diesen Muslimbruderschaften um Israel herum. Es werden ja alle Völker ringsumher und am Schluss alle Nationen der Erde gegen Jerusalem marschieren. Das ist das, was wir jetzt zurzeit erleben. Liebe Geschwister, bin ich felsenfest überzeugt, der Ring schließt sich, Israel kommt immer mehr in Bedrängnis. Aber auf dem Höhepunkt der Drangsal wird der Herr auf dem Ölberg erscheinen und all diesen gottfeindlichen Mächten ein Ende machen. Also es gibt tausende Verse mit Prophezeiungen, die sich schon erfüllt haben oder noch erfüllen werden. Und das Beeindruckende, keine einzige Fehlprognose findet sich in der Bibel. Wenn nur eine Fehlprognose wäre, dann wäre das fragwürdig, ist aber nicht. Und da gibt es eine statistische Wahrscheinlichkeit, die Rechnung macht also deutlich, das kann nur übernatürlich inspiriert sein. Ein ganz klarer Gottesbeweis und Bibelbeweis. Also hier im neuen Heft, der schmale Weg Nummer 4, 2012, werden wir viele solche erfüllten Prophezeiungen bringen. Und wer die Zeitschrift auch gern möchte, hinten auch, liegt eine Liste aus, wer es noch nicht kennt, bekommt sie dann kostenlos zugeschickt. Da könnt ihr das weiter vertiefen, ich kann es jetzt hier nur erwähnen. Nun möchte ich noch einiges weitere ausführen, auch über die Frage, ist die Bibel abgeschlossen oder nicht? Ich habe schon erwähnt, es gibt heute viele Sekten, die über die Bibel hinausgehen wollen. Neue Offenbarungen, viele Neuoffenbarungsbewegungen. Und das findet sich auch in solchen pseudocharismatischen Kreisen. Ich, der Herr, sage zu euch und so weiter und so fort. Da werden also neue sogenannte Gottesoffenbarungen hinzugefügt. Obwohl ja am Ende der Bibel steht, das ist ein Fluch, wenn das geschieht. Ein Fluch wird auf solchen Menschen lasten. Das kann ich hier nur erwähnen. Dann möchte ich erwähnen, eine wortgetreue Übersetzung sollten wir lesen. Ist es nicht auch ein Zeichen der Endzeit, liebe Geschwister, dass es, das klingt vielleicht paradox, dass es immer mehr Bibelübersetzungen gibt? Warum sage ich das? Nun, früher kannte man noch gute Übersetzungen fast auswendig, wenn man die so gelesen hat. Ich bin zum Beispiel auch mit der Lutherbibel aufgewachsen. Und wenn ich so eine von diesen vielen neuen Übersetzungen heute lese, im Hinterkopf habe ich immer noch so die Luther-Übersetzung und sehe, aha, da ist eine Abweichung, das muss ich nochmal nachprüfen. Aber wer hat das heute noch, wenn es hier Dutzende Übersetzungen gibt? Natürlich, Luther hat auch nicht alles perfekt übersetzt, aber es ist dichterisch nach wie vor unübertroffen. Und es gibt auch gute Neuausgaben von Luther, die 98er, die auf die 12er zurückgeht zum Beispiel, wo man wirklich verinnerlichen könnte, auch in seiner poetischen Kraft. Es gibt auch wortgetreue Übersetzungen wie etwa Schlachter oder Elberfelder oder Menge und andere. Es gibt aber leider auch eine Flut von sehr freien Übertragungen, die überhand nimmt. Und da sollten wir wachsam sein, weil das ist weithin schon Fantasie und Interpretation, die da drin steht. Wenn ihr schon so eine sehr freie Übertragung lest, lest auf jeden Fall zusätzlich noch eine wortgetreue Übersetzung und kommt immer mehr weg von diesen freien Übertragungen, ist mein Rat. Ja, auch Herbert Janssen und andere haben sich sehr bemüht um wortgetreue Übersetzungen, aber wir sollten möglichst eine Bibel so kennen, dass wir sie fast auswendig lernen. Das möchte ich einfach nahelegen ans Herz. Und da ist nach wie vor Luther oder Schlachter, die sich auch sehr stark an Luther anlehnt. Das ist das Gute auch bei der Schlachter. Wo es geht, hat er sich an Luther angelehnt, sodass da kein großer Unterschied ist. Solche Übersetzungen sind sehr gut einprägsam. Natürlich wäre es auch schön, wenn jemand Griechisch lernen könnte oder Hebräisch und dann die Interlinear-Übersetzung zum Nachschlagen verwendet. Das ist natürlich auch eine Hilfe, wenn man selber auch Bibelauslegungen macht. Was ganz abzulehnen ist, das sind natürlich gotteslästerliche Verfälschungen. Leider gibt es das auch heute. Die muss ich auch erwähnen. Das ist vor allem diese grauenhafte sogenannte Volksbibel und die genauso grauenhafte Bibel in gerechter Sprache, die ja suggeriert, alle anderen Bibeln seien bisher in ungerechter Sprache gewesen. Und da ist ja nur eines männlich geblieben in dieser feministischen Bibelverfälschung. Wisst ihr, was das ist? Der Teufel, der ist männlich geblieben. Ja, alles andere ist jetzt zweigeschlechtlich. Und ich habe überhaupt nichts gegen Frauen. Das sind wertvolle Mitgeschöpfe. Das wissen wir ja alle. Und etwa die Hälfte, die hier ist, sind ja auch Frauen. Das sind oft die treuesten Dienerinnen, auch in den Gemeinden, ist gar keine Frage. Aber Gott hat ganz klar auch eine Schöpfungsordnung geschaffen. In der Erlösungsordnung sind wir alle gleich. Da ist nicht mehr Mann und Frau, aber in der Schöpfungsordnung sind bleibende Unterschiede. Epheser 5, 1. Korinther 11 und so weiter. Und das wollen wir auch nicht über Bord werfen, auch nicht in der Endzeit. Und wenn dann hier die Bibel so verfälscht wird, dass es Apostelinnen und alles Mögliche jetzt geben soll plötzlich, dann ist das nicht wortgemäß. Es ist eine endzeitliche Verfälschung. Auch da wollen wir Abstand halten und deshalb haben wir formuliert, freie Übertragungen und eigenmächtige Verfälschungen der Bibel sind keine Bibeln, sondern menschliche Fantasie und im schlimmsten Fall Lästerungen Gottes, von denen wir uns als bibeltreue Christen fernhalten. Damit sollen wir nichts zu tun haben. Und wenn in einer Gemeinde plötzlich angefangen wird, solche Lästerbibeln, um die geht es jetzt, Volksbibel oder Bibel in gerechter Sprache zu lesen, dann ist eine Grenze überschritten. Früher gab es das Schibbolett, wo man die falsche Zugehörigkeit erkennen konnte. Und das ist so ein Schibbolett, wo der Graben überschritten ist, wo man nur noch sagen kann, rufe noch zur Buße und wenn das nicht gehört wird, dann schüttle den Staub von den Füßen. Leider ist das in immer mehr Verbände eingedrungen, und man meint jetzt, die Jugendliche von der Straße damit zu erreichen. Aber in Wirklichkeit, ich sage immer wieder den Satz, wer die Welt in die Gemeinde holt, der macht die Gemeinde zur Welt. Und diese Sprache der sogenannten Volksbibel, dieser gotteslästerlichen Version, die stammt ja von dem Rotlichtmilieu aus St. Pauli. Und das hat man jetzt in die christlichen Kreise eingeführt, diese Sprache aus dem Abgrund. Und ist ja auch empfangen worden, diese sogenannte Bibel, durch eine pseudocharismatische Handauflegung, wo dann jemand sich zum neuen Matthäus berufen gefühlt hat. Aber in Wirklichkeit ist es eine Lästerung, die nur sich endzeitlich erklären lässt. Und wenn man sieht, die Verkaufszahlen, ist es noch bedrückender. Bedrückend ist in der Endzeit, wird ja mein zweites Thema sein, morgen Abend, betet auch dafür bitte. Weil das sind auch schwere Dinge. Es gibt aber auch Gott sei Dank Ermutigendes. Das werden wir dann auch morgen Abend mit Gottes Hilfe ausführen. Ja, wir sollten also Pseudo-Gottesdienste verlassen, wo dann verfälschte Bibeln gebraucht werden. Wie viel Zeit bleibt mir noch, Bruder Probian? 20 Minuten. Dann ganz kurz noch zur richtigen Bibelauslegung und dann möchte ich noch ein längeres Zitat von einem lieben Bruder wiedergeben, was mich sehr beeindruckt hat. Zunächst einmal, wie kann die Bibel richtig ausgelegt und verstanden werden? Die Bibel legt sich selber aus. Das ist eine gute reformatorische Erkenntnis. Sie lebt sich selber aus, sie ist ihr eigener Interpret. Keine bibelfremden Quellen nehmen, um die Bibel auszulegen, abgesehen natürlich vom historischen Umfeld. Das kann man berücksichtigen. Aber immer wieder, Wort legt sich mit dem Wort aus. Wenn wir eine Lehre aufstellen in unseren Gemeinden, dann dürfen wir nur von den klaren Stellen ausgehen, nicht von unklaren Stellen. Sekten entstehen immer wieder dadurch, dass man von unklaren Stellen her ein Lehrgebäude errichtet. Nein, die klaren Stellen. Und da, wo Stellen verschieden interpretiert werden, da sollen wir den Hut abnehmen und uns davor verneigen, hat Luther mal geschrieben. Nicht? Die Schrift ist unser Meister und wir sollen nicht Meister der Schrift sein. Wir müssen auch unterscheiden, ob eine Stelle wörtlich zu nehmen ist oder bildlich. Da, wo der Herr Jesus ein Gleichnis erzählt, da sind es ganz klar Bildworte. Und wo es historisch zu erkennen ist, zum Beispiel die Schöpfungstage, da dürfen wir es und müssen wir es auch historisch nehmen. Dann wollen wir auch nicht zurückfallen in den alten Bund. Es gilt das Prinzip der fortschreitenden Offenbarung vom Alten zum Neuen Testament, Verheißung und Erfüllung. Wir halten nicht mehr den Schabbat, sondern feiern den Tag der Auferstehung unseres Heilandes. Wir machen auch keine Opferrituale mehr im Tempel in Jerusalem, zumal er auch gar nicht steht, sondern wir gedenken an das einmalige, vollbrachte Opfer am Kreuz auf Golgatha. Das sind also Unterschiede vom Alten zum Neuen Bund, wo wir auch nicht zurückfallen wollen in unserem heilsgeschichtlichen Stadium der Gemeinde, in dem wir jetzt stehen. Und nun, liebe Geschwister, ist mir doch auf dem Herzen, euch noch ein längeres Zitat wiederzugeben. Das ist von einem Bruder, der auch schon öfters mal hier war. Ich glaube, er ist jetzt nicht da, Ulrich Fritschle. Ich weiß nicht, ob ihn manche kennen. Wir haben einen Beitrag von ihm im nächsten Heft. Den fand ich so wichtig und so kennzeichnend, dass ich ihn euch wiedergeben wollte. Er hat ihn überschrieben, alles in Jesu Namen, Fragezeichen. Und dieser Beitrag passt deshalb gut zu unserem Thema, weil er zeigt, wohin man gelangen kann, auch im evangelikalen Bereich, wenn man anfängt mit der Bibelkritik, wenn man die Bibel nicht mehr als das absolute Wort Gottes stehen lässt. Und hier sind einige Fehlentwicklungen aufgezählt, was heute alles im Namen Jesu bemäntelt und gut geheißen wird. Und es kommt daher, dass man nicht mehr das Wort Gottes als absoluten Maßstab hat, sondern jetzt den Zeitgeist hineingelassen hat, die ökumenischen Verbrüderungen und so weiter. Ich lese einfach mal vor, damit ich die Zeit nicht überschreite, werde ich jetzt nicht viel dazu sagen. Einfach einmal auf euch wirken lassen. Ihr werdet es also im nächsten Heft der Schmale Weg ausführlich lesen. Man darf es auch gerne weiter kopieren dann und auch an Gemeinden geben, wo diese Dinge eingedrungen sind. Ich hoffe, bei uns ist es nicht so. Wir können auch immer da nur beten und dankbar sein, wenn es noch nicht in den Gemeinden drin ist. Alles in Jesu Namen, Fragezeichen, von Ulrich Fritschle. Er sagt, er zitiert zunächst Matthäus 7, wo der Herr Jesus sagt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Taten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt, weichet von mir, ihr Übeltäter. Soweit das Zitat unseres Herrn Jesus. Und nun schreibt unser Bruder Folgendes. Nach dem, was wir heute vielerorts in Kirchen, Freikirchen und evangelikalen Kreisen sehen und hören, könnten an jenem Tag wohl auch folgende Argumente für Jesus zu hören sein. Haben wir nicht auch in deinem Namen an unseren Universitäten viele Theologen ausgebildet, die es jetzt verstehen, dein Wort an den Zeitgeist und gesellschaftlichen Trend anzupassen? Haben wir nicht in deinem Namen dem Kirchenvolk erklärt, dass dein Sühnetod zur Versöhnung mit dem Vater nicht nötig war? Ich ergänze, das wird sogar heute schon in Synoden diskutiert, sogar über den Sühnetod. Haben wir nicht in deinem Namen den Schäflein der uns anvertrauten Herde beigebracht, nicht mehr zu sagen, mein Gott ist richtig und dein Gott ist falsch? Unterschied zwischen Gott und Götzen. Haben wir nicht auch in deinem Namen dem Kirchenvolk erklärt, wie man dein heiliges Wort zu verstehen hat und dass man es nicht wörtlich nehmen darf? Haben wir nicht in deinem Namen uns mehr und mehr abgegrenzt von jenen, welche genau dieses tun und damit fundamentalistisch und lieblos handeln, wenn sie das Wort Gottes noch ernst nehmen? Ihr merkt, das ist schon ironisch formuliert, ja, aber wird deutlich, was er sagen will hier. Haben wir nicht in deinem Namen dein Wort in eine Sprache übersetzt, welche die Frauen nicht diskriminiert? Bibelgerechter Sprache. Haben wir nicht in deinem Namen dein Wort sogar in eine Sprache übertragen, damit auch jene, welche die Gossensprache sprechen, dein Wort verstehen können? Klammer auf, Volksbibel. Haben wir nicht in deinem Namen auch den ausgegrenzten Schwulen und Lesben deinen Segen und den Schutz der Gemeinde zugesprochen? Klammer auf, Landeskirchen, jetzt auch in Sachsen. Haben wir nicht auch in deinem Namen und der von dir gebotenen Liebe erlaubt, dass schwule Pfarrer gemeinsam im Pfarrhaus leben dürfen? Haben wir nicht in deinem Namen uns wegen dieser gebotenen Liebe mehr und mehr der ungläubigen Welt angepasst, um kein Anstoß für sie zu sein? Haben wir nicht den Menschen erklärt, dass die Jungfrauengeburt nur eine Legende ist und der Abtreibung zugestimmt, um die in Not geratenen schwangeren Frauen nicht in Konflikte und Nöte zu bringen? Bis hinauf in Gnadau wird jetzt zugestimmt schon, dass man auch solche Schwangerschaftsberatungsstellen unterstützt, die den Schein ausstellen. Das ist jetzt ein Novum auch in Gnadau an der Spitze, ganz oben. Soll ich noch weiter zitieren oder ist schon zu viel? Das ist ein ziemlich langer Artikel, ja. Haben wir nicht weiterhin auch in deinem Namen uns mit dem unterdrückten palästinensischen Volk solidarisiert und gegen Israel zum Boykott aufgerufen? Akademie Bad Boll vor einiger Zeit. Haben wir nicht in deinem Namen die Ökumene vorangetrieben und ständig versucht, den Schaden der Reformation wieder rückgängig zu machen? Reformationsjubiläum 2017, gemeinsam mit der katholischen Kirche geplant. Ich ergänze immer so in Klammern, ganz kurz nur. Frau Kestmann, meine Studienkollegin als Botschafterin der Reformation. Ja. So der Herr will und wir leben, werden wir versuchen, noch da mal, dann etwas entgegenzustellen. Vielleicht machen wir eine Reformationskonferenz 2017, wäre es ja zu überlegen. Und wenn es nur eine ist und wenn die in Hohegrede ist und wenn wir leben, bin ich gern dabei. Haben wir nicht in deinem Namen, schreibt Bruder Ulrich Fritschle weiter, die Erklärung zur gemeinsamen Rechtfertigungslehre und die Charta Ökumenica erarbeitet und durch Unterzeichnung als verbindlich erklärt, um die Einheit der Kirche wiederherzustellen? Hinten liegt auch ein Heftchen über Ökumene auf. Ich weise gleich noch auf die neue Reihe Orientierung hin. Da ist diese Charta Ökumenica vollumfänglich zitiert und die problematischen Stellen haben wir extra fett kursiv gesetzt, damit ihr genau seht, wo der Knackpunkt sitzt, in diesem Heftchen über Ökumene. Haben wir nicht in deinem Namen mit Menschen anderer Religionen die Gemeinsamkeiten gesucht und mit ihnen gemeinsam zu dem einen Vater gebetet? Haben wir nicht in deinem Namen die Gemeindewachstumsbewegung ins Leben gerufen und besucherfreundliche Gottesdienste durchgeführt, um mit Show-Einlagen, Musik und Theater die Menschen an das Evangelium heranzuführen? Ich frage jetzt zwischendurch, darf man das heute überhaupt noch öffentlich kritisieren, diese ganzen Dinge? Haben wir nicht in deinem Namen große christliche Rockmusikveranstaltungen durchgeführt, um deinen Namen groß zu machen? Ich ergänze, Rock'n'Roll heißt an sich auf Deutsch Beischlaf, ja, Unzucht. Haben wir nicht in deinem Namen die fundamentalistische Bezeichnung Bibelschule ersetzt durch weniger störende Begriffe und die staatliche Anerkennung angestrebt? Seht ihr, wie weit es in der Endzeit ist, was alles sich so häuft? Könnt ihr es noch verkraften oder soll ich aufhören? Ihr seid schuld, ja, wenn ich jetzt weiterlese. Haben wir nicht in deinem Namen den Koran geküsst, um unseren Respekt gegenüber anderen Religionen zu zeigen? Papst Johannes Paul II. Ja. Haben wir nicht in deinem Namen den islamischen Brüdern zur Einweihung ihrer Moschee den Kronleuchter geschenkt und ihnen zu Beginn des Fastenmonats eine segensreiche Zeit gewünscht? Kronleuchter, das war zum Beispiel auch in meiner Heimatstadt Pforzheim. 16 von 19 Kirchengemeinden haben damals gesammelt für den Kronleuchter der Moschee. Graben sich selber das eigene Grab damit, ja. Und ich glaube, der Ratsvorsitzende oder irgendwelche Bischöfe haben zum Ramadan immer wieder gratuliert. Schneider, ja. Weiter, ich zitiere nur, ja, den Bruder Ulrich Fritschle. Haben wir nicht im Namen der Nächstenliebe den Menschen geholfen, als Moslem ein besserer Moslem, als Buddhist ein besserer Buddhist und als Hindu ein besserer Hindu zu werden, aber kein Christ, ja, und damit auch verloren zu gehen? Haben wir nicht in deinem Namen christliche Bücher und Zeitschriften in die Gemeinde gebracht, welche den Menschen helfen, das bisherige falsche Gottesbild zu vergessen und dadurch Gott als den allversöhnenden, liebenden Vater bekannt gemacht? Ich ergänze, das ist der neue Bestseller etwa von Rob Bell, der in vielen Gemeinden kursiert. Ich muss jetzt einiges überspringen. Nur noch einige Beispiele. Haben wir nicht in deinem Namen die Gemeinden in das Jahr der Stille geführt und ihnen geholfen, durch meditativen Tanz und esoterische Übungen dich zu finden? Großes Projekt der Allianz war das, ich glaube, vorletztes Jahr. Haben wir nicht Pastoren und Evangelisten, die von der Sünde redeten und sogar mit der Hölle drohten, ganz schnell kaltgestellt, um Schaden von der Gemeinde abzuwenden? Jetzt läuft gerade eine große Pressekampagne gegen einen bibeltreuen Pastor in Bremen, der da noch in der Landeskirche tätig ist, in St. Martini, Olaf Latzel, der Höllenprediger und was da alles in den Zeitungen steht. Darf man nichts mehr sagen von Hölle und Verdammnis. Das will der Teufel, ja? Dass man alles verharmlost und nur noch vom lieben Gott redet. Haben wir nicht die biblische Seelsorge durch die christliche Psychologie ersetzt, da diese für die Probleme des modernen Menschen wesentlich effektiver ist als nur dein Wort allein? Geht mal in den evangelikalen Gemeinden, schaut euch den Büchertisch an, wie viele Psychologiebücher da inzwischen liegen. Haben wir nicht das ständige Gerede der Endzeitchristen als furchtbar, schädlich und einseitig angeprangert? haben wir nicht mit Evangelischer Allianz, Vatikan und Weltkirchenrat einen gemeinsamen Verhaltenskodex für Mission und interreligiöse Zusammenarbeit ins Leben gerufen? Soweit sind wir schon. Ich kann jetzt nicht mehr alles lesen. Ich lese einfach noch die zwei letzten. Haben wir nicht uns mit Briefen an deinen Stellvertreter, unseren lieben Bruder in Rom, gewendet, um die Evangelisation voranzutreiben? Ich glaube, letztes Jahr war dieses Buch von Parzani und anderen, einen lieben Bruder in Rom. Und haben wir letztlich nicht auch in deinem Namen endlich alles toleriert und sind allen Entwicklungen mit Toleranz begegnet, um so der Gesellschaft und den Religionen zu einem friedfertigen Miteinander zu verhelfen? Dann schreibt unser Bruder Ulrich Fritschle abschließend: Jesus sagte, er würde denen, welche ihm an jenem Tag mit dem Argument gegenübertreten, sie hätten ja in seinem Namen geweissagt und in seinem Namen Dämonen ausgetrieben und in seinem Namen viele Wundertaten vollbracht. Auch das ist heute sehr verbreitet, viele Wunder und Zeichen, Taten. Er wird ihnen Folgendes antworten: Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Und er fragt zum Schluss unser Bruder Fritschle: Könnte es sein, dass vieles von dem, was heute alles in Jesu Namen getan wird, von Jesus Christus einstmals auch so beurteilt wird? Es schließt hier mit einer Frage. Das letzte Urteil steht uns nicht zu. Es sind sicher manche wohlmeinenden Geschwister darunter, die solche Dinge eingeführt haben, aber selber verführt wurden, verblendet sind. Wir wollen nicht über sie richten. Wir wollen aber für sie beten und bitten, dass der Herr uns auch bewahrt vor diesem ganzen Abfall in der Endzeit, uns immer wieder auch selber zur Buße leitet, dass wir das jetzt mit traurigem Herzen, nicht mit überheblichem Herzen im Herz behalten und bewegen. Und deshalb möchte ich bitten an dieser Stelle, dass wir uns erheben zum Gebet. Allmächtiger, heiliger Gott, im Namen deines Sohnes Jesus Christus stehen wir jetzt vor dir und beten dich an, den einzig wahren Gott. Wir danken dir, dass du uns dein Wort, die Bibel, geschenkt hast, die irrtumslos und fehlerlos ist, und dass wir darin ein festes Fundament haben für unser Leben und Sterben. Lob und Preis sei dir gebracht, unserem Herrn. Und Herr, wir sehen, wie viele Blindenleiter heute unterwegs sind, die es zum Teil subjektiv gut meinen und doch objektiv verführt sind. Herr, wir bitten dich, führe viele noch zur Umkehr. Schenk, dass wir uns nicht über sie stellen, sondern fürbittend in den Riss treten für jeden, der in diese falsche Richtung geht. Schenk, dass wir selber uns alle Zeit von dir durch dein Wort korrigieren lassen, dass wir nicht vom schmalen Weg auf den breiten Weg abdriften. Und wer noch auf dem breiten Weg in die Verdammnis ist, den führe zurück. Du weißt auch, jede Seele, die hier ist, Herr, rette noch, was sich retten lässt. Lass auch diese Tage dazu dienen. Schenke Vollmacht, Weisheit und Gnade für alle Dienste. Wir loben und preisen dich. Amen.